Also, das ist jetzt eine ganz neue Idee, 3 Wochen Knast, um die Bibel zu lesen. Ha? Ist auch ein Angebot. Kann man jetzt organisieren für alle, die sagen, ach, das wäre alles viel zu groß, habe ich noch nie geschafft. Also, Messam hat uns eine Steilvorlage gegeben. Interessant ist, dass ganz viele Leute, die nie die Bibel gelesen haben, bei uns, in unseren Bereichen, weil es die Bibel schon so lange gibt und weil andere, die gelesen haben, davon erzählt haben, spricht sich so manches raus, es Sprichwörter gibt, wie zum Beispiel David gegen Goliath. Ja, das kennt eigentlich, denke ich mal, die meisten bei uns. David gegen Goliath, das heißt also, ganz klein und hoffnungslos gegen ganz groß und superstark. David gegen Goliath. Und natürlich ahnt man bei diesem Sprichwort, David gewinnt. Ja, sagen wir mal, leider ist das im Leben nicht so. Meist haut der Goliath drauf und der David ist platt. Aber so Märchen sind ja schön und die erzählt man sich dann, um Mut zu machen. David gegen Goliath, und jetzt muss einmal, die Sympathie ist natürlich beim Fußball auch, nicht wahr, wenn Cup gespielt wird und so, und dann so Bundesliga-Verein gegen Kreisklasse oder was, die Regionalliga da kommt und so, dann finden natürlich das alle irre toll, wenn dann die Underdogs, also die hoffnungslosen Fälle, jetzt plötzlich mal, weil die Bayern gerade alle blind waren und lahm, durchschießen. So, das ist dann David gegen Goliath. Die Sympathien sind auf der Seite. Gut, jetzt will ich alle denen, die das Sprichwort kennen, also mit David und Goliath vielleicht und klein gegen groß gewinnen, und Kerstin hat ja schon gesagt, dass wir alle, das hat so eine psychologische Übertragung, braucht die Geschichte gar nicht zu kennen. Die sind tausendfach übertragen worden. Wir kämpfen alle, haben alle unseren Riesen und unseren Goliath da. Und jetzt müssen wir den bekämpfen. Und wir sind, naja, könnte ja auch sein, dass wir Goliath sind. Das war nämlich das Großmaul. Und in der wirklichen Geschichte war der zum Schluss platt. Und das könnte ja auch sein, ich finde das auch langweilig, das kenne ich auch aus meinem Leben, dass man manchmal so eine Klappe hat, und es war leider nichts dahinter. Passierte nicht so wirklich viel. Hörte sich am Anfang ganz stark an, war aber keine richtige Power drin. Und also, ehe wir jetzt weiter Psychologie machen, will ich euch wenigstens, die Geschichte ist lang, steht in der Bibel, auf Seite 302 in meiner Bibel, wenn man von vorne anzublättern, ungefähr. In der Gegend, die Bibeln sind natürlich unterschiedlich, aber wenn ihr eine Bibel habt und vorne anfangt, ungefähr bei 302 kommt ihr zu dieser Geschichte. Und sie ist leider so lang, als dass ich sie ganz vorlese. Aber ich möchte doch heute, bevor wir hier so Sprüche machen mit, wir haben auch unseren Riesen und auch und spielen auch mal David oder Goliath oder wie auch immer, möchte ich, dass ihr diese Geschichte wirklich so kennt, wie sie wirklich lief. Da geht einem nachher, dann können wir fragen. Und das habe ich ja gestern behauptet, dass das Besondere an der Bibel wäre, dass bei dem, was man liest, über lang oder kurz, kommt man selber drin vor. Und am Ende des Abends kann ja jeder von euch selber fragen, wo kam ich vor? Wo kam ich da vor? Aufpassen, werden wir sehen. Es ging, dass Gott hatte mit dem Abraham angefangen, ein Volk sich zu schaffen, mit dem er, durch dessen Geschichte er für die ganze Welt eine Hilfe und eine Erneuerung bringen wollte. Damit Menschen zurückkommen und mit Gott in Verbindung, mit dem Schöpfer in Verbindung leben, Frieden mit Gott haben und ein schöpferisches Leben leben. Er fing mit dem Abraham an und es war ein langer, mühsamer Weg mit Auf und Ab und Sackgassen. Es schien oft so, das geht nicht weiter. Und Ein entscheidender Schwelle war erreicht, als er dieses Volk erst unter der Führung des Mose und dann des Josua in das versprochene Land führte, sagte, da soll der zu Hause sein, Israel, da soll der zu Hause sein. Da waren sie jetzt zu Hause. Hat ein König, das war eine eigene Geschichte, das war auch Misstrauen gegen Gott, wir wollen nicht nur einen unsichtbaren Gott, wir wollen wie alle so einen haben, den wir sehen können. Gut, Gott hat, manchmal gibt Gott einem ja sich Wünsche, das ist manchmal nicht das Beste, jedenfalls der Typ, den er dann ausgesucht hat, der entpuppte sich mit der Zeit, am Anfang war er großartig, mit der Zeit war er eine schräge Nummer. Das ist hier schon in der Geschichte, wird das deutlich. Und es gab in diesem Land immer ein Problem. Sie waren nicht alleine. Es gab dort starke Stadtstaaten, die Philister, und die haben immer wieder Druck gemacht, immer wieder Druck auf das Volk Israel. Und die Geschichte, über die es heute Abend geht, die war in einer Situation, wo richtig ein Patra war, also richtig schwierig. Da heißt es, liegen die Heere der Philister und das Heer Israels auf zwei Berghügeln gegenüber, dazwischen ein Tal, belauern sich gegenseitig, wann es losgeht und man draufschlägt und guckt, was die Entscheidung sein wird. Und da fängt es an. Und da passierte es, da heißt es, ich lese da mal so stückweise heraus, da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus mit Namen Goliath aus Gath. Gath ist eine dieser Philisterstädte, dieser Stadtstaaten. Und der war ein Riese. Das wird hier dann beschrieben. Da war also 6 Ellen und eine Handbreit. Das sind knapp 3 Meter. Ein Typ. Der hatte einen Panzer, also der war ein Kämpfer, und der wog 60 Kilo, also strammes Hemd, sag ich mal. Da musste schon einige Muskeln aufbauen, um das Ding überhaupt zu tragen und dann noch mit zu kämpfen, also gehörte schon, war schon sportlich. Dann hatte er ein paar Waffen und dazu gehörte ein Spieß und dann wird der Schaft hier, der war aus Erz und der Schaft wog 7 Kilo. 7 Kilo, ich habe das mal umgerechnet, die Maße, die in der Bibel stehen. Und dann heißt er, der tritt also auf, die Bewaffnung wird geschrieben, eine Größe. Der stellte sich hin und rief dem Heer Israels zu. Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Saul war der König Israels. Und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er, gegen mich zu kämpfen, und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach, ich habe heute das Heer Israels verhöhnt, als ich sagte, gib mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Keine schlechte Idee, anstatt dass man 1000 oder 10.000 Leute erschlägt, werden 2 ausgesucht, die hauen sich gegenseitig kaputt und dann ist die Schlacht entschieden. Ist schon eine Sparmethode. Die ganze Geschichte war eine einzige Provokation. Dieser Typ stand da und das passierte, so heißt es dann, 40 Tage lang, 2-mal täglich. 2-mal täglich marschierte der da auf, brüllte über das Tal. Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass das Volk von Israel dies Heer hatten die Hosen voll, waren entsetzt, hatten Angst. Das passierte 40 Tage lang. Dann blendet die Geschichte um, wie es in so einem Dokumentarfilm ist. Plötzlich siehst du eine ganz andere Sache. 10 Kilometer südlich von Jerusalem ist die Stadt Bethlehem. Und dort lebt ein Clan, eine Großfamilie, Oberhaupt heißt Isai. Eine Reihe Söhne, von denen waren 3 mit in der Armee Israels, die da weiter nördlich lagen und auf diese Schlacht mit den Philistern warten. Der Vater kommt auf die Idee, wir müssen den Jungs mal was Gutes tun lassen. Pfeift seinen Jüngsten ran, David, und sagt, besuch mal die Brüder. Und der lieferte Popcorn und Käse. Also folgendermaßen, ich lese dann mal hier wörtlich, wie das hier steht. Satz Nummer 17. In der Bibel sind die Sätze sogar so nummeriert, damit man sie leichter findet. Isai aber sprach zu seinem Sohn David, nimm für deine Brüder diesen Scheffel geröstete Körner. Weiß auch nicht, ob die für Müsli waren oder so irgendwie. Ich habe mal gesagt, große Tüte Popcorn. Und diese 10 Brote, so richtige im Orient. Ich habe als junger Pastor habe ich im Orient gelebt, auf der Westbank bei Jerusalem, Bethlehem, Bejala, genau, so Doppelstadt von Jerusalem. Und nicht wie wir, die haben ja nicht so im Orient nicht so Brote wie wir, die wir in Scheiben schneiden und dann so beschmieren oder so, sondern die haben im Orient vernünftige Brote. Das sind so Brotfladen. Also wenn man zum Döner geht, dann kriegt man die. Ne? Die kann man so in der Mitte durchteilen und dann kann man die füllen mit leckeren Sachen. So. Und deshalb, also solche Brote waren das, Brotfladen. Und nimm diese Brote hier mit und bringe sie eilends ins Lager zu deinen Brüdern. Und diese 10 frischen Käse bringe dem Hauptmann. Also Popcorn und Käse, wollte wahrscheinlich, dass der Chef von der Kompanie gut genährt ist und nett mit seinen Soldaten umgeht. Und so, diese Hilfsänderung kriegt der David auf und sagt, nun los, besuch deine Brüder, grüß sie. Und er sagt, bring auch noch ein Lebenszeichen mit von denen. Die sollen irgendwas von sich mitbringen, ein Unterpfand, dass ich weiß, denen geht's gut. Der macht sich also auf die Reise, kommt dahin und erlebt diese Goliath-Show. Als er durch das Heerlager geht, sucht er seine Brüder. Und während er die sucht, passiert, dass dieser Bulle da unten im Tal steht und anfängt zu brüllen. Er geht von einem zum anderen und fragt, was ist denn das? Alle sagen es der. Er sagt, lass das zu, dass er so Israel so verhöhnt und den Gott Israels so verhöhnt. Naja, so macht er hier schon tagelang. Und so geht der Junge durch das ganze Lager, fragt die Leute, bis er auf seine Brüder trifft. Der älteste Bruder, der rastet aus, als er den Junior in der Familie da so beobachtet, wie der da durchgeht und die Leute anmacht und fragt und sich empört, wieso lasst er das hier zu? Kann man doch nicht zulassen? Ja, also die hatten all die Hosen voll. Und dann lesen wir, wie der ältere Bruder seinen Jüngeren hier an den Ohren zieht. Und Eliab, sein ältester Bruder, als er ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Das war nämlich sein Job, dass er zu Hause die Schafe von der Familie hüten sollte. Wem hast du die dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. Da wollte man ordentliche Prügelei erleben. Der stellt ihn also richtig in die Stiefel. David antwortete, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Ich habe doch nur gefragt. Heiße Geschichte, ne? Dieser Steppke da, sagt er, ich habe doch noch nichts Böses gemacht. Ich habe doch nur gefragt, warum ihr den Quatsch hier zulasst. Dieses Großmaul hier macht euch hier zum Affen. Morgens, mittags, morgens und abends. Macht seine Witze über Gott. fordert euch raus und ihr lasst das zu. Ich habe ja nur gefragt. Der hat ja für israelitische Ohren war noch was Besonderes. Der Goliath sagte immer, erwählt einen, der gegen mich antritt. Das war im alten Israel und alten Völkern eigentlich immer der König. Und in Israel war das ein besonderer Ausdruck. Der König war einer, den Gott erwählt hatte. Das stimmte für Saul sogar. Der war auch ein Riesenkerl. Und Gott hatte ihn mit seinem Geist erfüllt und berufen für diese Aufgabe. Der Witz war nur der, der hatte unterwegs seine eigenen Sachen gemacht und nicht mehr auf Gott gehört. Und er meinte, es ging trotzdem alles so weiter. Das heißt, der eigentlich die Verantwortung für sein Volk hatte. Das war in der alten Zeit nämlich so. Das waren die Kämpfer. Die ließen nicht andere für sich kämpfen. Die Könige mussten den Kopf hinhalten. Die konnten das auch. Aber wo war der Saul? Wo war der König Saul? Abgetaucht, weg, hinten, irgendwo. Niemand mehr, der für das Volk Gottes eintritt. Ich habe ja nur gefragt, sagte David. Habe ich eigentlich Böses gemacht? Darf man ihn nicht, man wird ja noch mal fragen dürfen. Ne? Aber das kennen wir ja auch, wenn man die falschen Fragen gestellt ist, die wie gleich ins Nest, Wespennest stoßen, so die Wunde aufreißen, über die, an der man sowieso schon leidet, dann wird man wütend, dann rastet man aus. Also rastet er hier auch aus und versucht, den Stäbke in die Stiefel zu stecken. Und dann muss ich euch einen Zusammenhang richtig ganz lesen, sonst kriegt ihr die Geschichte nicht mit, die will ich nicht nur erzählen. Als sie die Worte hörten, also die hörten, wie der David da so durch die Gegend geht und einen nach dem anderen fragt, was ist eigentlich hier los? Was passiert hier und warum lasst ihr das zu? Als sie aber die Worte hörten, die David sagte, brachten sie es vor Saul, den König, und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, seinetwegen, also wegen dieses Typs da, der Goliath, seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm, also einen Bronzehelm, auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Also sagt nicht nur, jetzt geh, sondern gut, dann kriegst du meine erstklassige Rüstung, damit du schaffst. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu gehen. Denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es ab. Und er nahm seinen Stock in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, wo man sonst Pfeile reintut, und ging dem Philister entgegen.
Der Philister aber kam immer näher an David heran und sein Schildträger ging vor ihm hin. Also der hatte noch so ein Schutzschild, großes Ding, war so groß, das musste er noch nicht mal selber tragen. Er hatte noch einen Mitarbeiter, der den Panzer vor ihm als Schutz herwand. Wahnsinniger Aufbau, ne? Muss man sich mal vorstellen. Das ist schon eine Show, die Goliath-Show. Als der Philister kam immer näher, als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn. Denn er war noch jung und er war braun und schön. So ein Jüngelchen eben, so ein Jüngelchen. Und der Priester, der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stock zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott. Also nicht nur David, sondern auch er fluchte Gott. Und er sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Das war ein Ehrenname des lebendigen Gottes, der Herr der Heerscharen, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, also begreife, dass Israel einen Gott hat. Und damit die ganze Gemeinde hier, das ganze Volk Israel, begreife, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David schnell von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche, nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Gesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Da lief er hin, trat zu dem Philister, nahm dessen Schwert, zog es aus der Scheide, tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster tot war, flohen sie. Soweit diese Geschichte. Ist noch nicht ganz zu Ende, aber alles Wesentliche habe ich euch vorgelesen. So, und jetzt die Frage, wo komme ich darin vor? Wo betrifft mich das? So eine Monstergeschichte, sagst du, von Anno Tobak. Was hat das mit mir heute zu tun? Bisschen Psychologie, wir haben alle unseren Goliath. So kann man es mit allen Märchen machen. Aber ich will euch sagen, wie das geht. Warum wir in dieser Geschichte vorkommen. Und das will ich erklären, Stück für Stück. Das Erste, die Frage ist, wie können wir den lebendigen Gott kennenlernen? David sagt in dieser Auseinandersetzung dem, du wirst heute erleben, dass ich dich umbringe, damit alle Welt erfährt, dass Israel einen lebendigen Gott hat. Und dass das Volk Gottes kapiert, nicht mit ihrer Kraft und mit ihren Waffen, sondern nur, wenn Gott handelt, werdet ihr zum Sieg kommen. Das heißt, die erste Frage ist erstmal, gibt es diesen Gott eigentlich? Und kann ich den kennenlernen, wenn es ihn gibt? Wenn das nur eine Einbildung ist, irgendeine Märchengeschichte, weil die Leute stellen sich irgendwo vor, es gäbe Gott oder auch nicht, oder wie auch immer,
dann wollen wir sagen, vergessen wir es, Märchen sind schön, aber sie haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun und deshalb kann man im Ernstfall mit ihnen nicht leben. Aber der Kern der Bibel ist, dass Gott, den keiner von uns von sich aus erkennen kann. Wir können uns immer nur unsere Gedanken machen, wie wir uns Gott wünschen, nur vorstellen. Aber das können wir uns auch sparen, denn wenn wir das machen, kommen wir zum Schluss immer erst bei uns selber an. Was wir uns so ausdenken, ist nie größer als wir. Das ist ja nur unser Hirnprodukt. Wenn hier das Licht ausgeht in dem Kopf, geht auch die Vorstellung, das Bild aus, das ich mir gemacht habe. Entweder gibt es Gott und er offenbart sich. Dann können wir ihn kennenlernen. Oder wenn er sich nicht offenbart, haben wir null Ahnung, ob es ihn gibt und wer er ist. Die Botschaft der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite ist, dass Gott sich offenbart. Dass er sich gezeigt hat, den Abraham berufen hat, im Volk Israel, mit dem Volk Israel seine Geschichte zur Rettung unseres Lebens und der Welt anfängt. Und er redet zu den Menschen in Israel durch die Propheten. Und er handelt mit dem Volk Israel. Und er bringt es zum Ziel, kommt mit dem David zurecht, der wird König. Aber dann geht es nochmal auf und ab über Jahrhunderte, bis er in dem König Israels, der Messias Israels, Jesus, die Sache öffnet und nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für die Völkerwelt. So wie er es ganz am Anfang dem Abraham gesagt hat, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Jesus wird Gott Mensch. Er zeigt uns, wer Gott ist, der heilige Gott und der liebende Gott. Welche Kraft der Heilung er hat, er heilt. Das ist Signal, die Kranken, die aussichtslosen Fälle, um zu zeigen, da will ich mit euch hin. Er stirbt am Kreuz, um alles wegzunehmen, was uns von Gott trennt, damit er uns mit Gott versöhnt und wieder eine lebendige Verbindung zwischen dem Schöpfer und uns Geschöpfen zustande kommt, die blockiert war. Damit geht unser Leben kaputt. Aber wir sollen versöhnt werden. Das macht Jesus. Und jetzt jeder aus aller Welt, aus allen Völkern, selbst hier aus dem Harz, selbst wir in Deutschland, Europa, die nichts damit zu tun haben. Zunächst fing die Geschichte mit dem Volk Israel an, dem Volk der Juden. Aber jetzt ist es geöffnet und jeder, der Jesus annimmt, darf jetzt diesen Gott erkennen, gewiss werden, erlebt. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Er hat uns erhalten bis heute. Er wird das letzte Wort der Weltgeschichte sprechen. Er wird der Richter sein. Deshalb streite ich mit niemandem darüber, ob Gott lebt oder nicht. Wir werden ihn alle begegnen. Ich war auch in Kroatien, fällt mir dabei ein. Ich war nicht im Gefängnis. Ich hatte dort so Vorträge wie hier vor ein paar Jahren. In der Stadt Čakovec im Norden von Kroatien. Und die Freunde, die mich eingeladen hatten, sagten dann, wir sollten dem Bürgermeister einen Besuch machen. Der ist ein Kerl, der macht was. Ist ein Altkommunist und Atheist, aber ist ein handfester Kerl. Mit dem sollten wir reden. Haben wir ihn besucht und wir haben gesprochen über die Stadt, eine sehr schöne alte Stadt und so, aber auch Probleme natürlich und so, wie das so ist. Und nach einer Stunde Gespräch habe ich dann zu dem Bürgermeister gesagt, immer übersetzt, der Freund hat übersetzt ins Kroatische, ich hätte da noch eine Bitte. Dann sagt er, welche? Dann sage ich, wenn er es erlaubte, würde ich jetzt mit ihm beten. Für die Stadt und für ihn. Hat er gesagt, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Ach, habe ich gesagt, Herr Bürgermeister, Sie sind doch ein kluger Mann. Und wie alt sind Sie jetzt? Weiß nicht, der war so gut 50 oder Mitte 50. Er sagt, in 30 Jahren spätestens wissen Sie es besser. Da schmunzelte er und sagte, beten Sie mit mir. Er war wenigstens, also wir brauchen nicht darüber streiten, ob er ist. Gott ist, wenn Gott existiert und nicht nur unsere Erfindung ist, dann werden wir ihn alle treffen. Und wir reden von ihm, damit wir nicht erst treffen, wenn nichts mehr zu ändern ist. unser Leben unwiderruflich ist und wir vor ihm als dem Richter stehen. Er will, dass wir früher aufwachen und kapieren, dass er die Quelle des Lebens ist und dass er unser Leben so helfen will zu gestalten, dass es gelingt und nicht vor die Mauer geht und wir nicht nur unser Leben kaputt machen, sondern auch andere Leute leben. Okay, das heißt, der Einstieg in diese Geschichte ist nicht die Psychologie, sondern ist, lerne ich den lebendigen Gott kennen. Denn wenn du ihn kennenlernst durch Jesus und weißt, er ist mein Schöpfer und er ist der Vater und ich darf zu ihm voll Vertrauen kommen, ich bin sein Kind, weil Jesus alles weggenommen hat, was mich trennt von Gott. Und jetzt darf ich mit ihm leben. Dann hat das viele Folgen, aber eine hat es sofort. Du bist nicht alleine. Denn Gott hat keine Einzelkinder. Er hat immer ein Volk. Alle, die Jesus kennengelernt haben und ihm ihr Leben verdanken, die Vergebung des Trennen, der Sünde angenommen haben, erfahren haben, Gott ist mein Vater, ihm, zu Jesus will ich gehören. Alle, die gehören als Kinder Gottes zu der einen Familie, zum Volk Gottes. Du hast sie. Freunde sucht man sich, Familie hat man, durch Geburt. Und wenn du Jesus annimmst, dann wirst du von Neuem geboren und dann guckst du dich um und du hast zu dir gehört, zu deiner Familie gehören all die Figuren, die auch diesem Jesus folgen. Das ist Volk Gottes. Und Jesus hat gesagt, dass er überall natürlich ist bei uns, aber wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, bin ich in ihrer Mitte. Und deshalb wirst du seine Wirklichkeit immer dann erfahren, wenn du die Gemeinschaft des Volkes Gottes, also der Jesusleute, suchst. Religion mag ja Privatsache sein, die du nur in deinem Kopf ausschwitzt und dann alleine mit dir ausmachst. Die hilft nur niemandem. Der lebendige Gott mit seiner Schöpferkraft und Retterkraft, den erfährst du, wenn du in der Gemeinschaft seines Volkes lebst. So wie es hier das Volk Israel damals war. Das, was wir lesen in dieser Geschichte, wie es dem Volk Gottes damals ging, das findet seine Fortsetzung im Volk Gottes heute, wenn du Jesus folgst und zu diesem Volk gehörst. So, und was passiert dann? Ja, dann passiert erstmal das, was damals auch passierte. Im Volke Gottes gibt's auch eine Menge Flaschen. Es ist nicht alles Paletti, da ist nicht alles toll. Da gibt's eine Menge, die haben die Hosen voll. Da gibt's eine Menge Versager. Ne? König Saul von damals war eine trübe Tasse. Und die Truppen, die da rumlagen, hatten mehr Angst als wer weiß was. So, also es war alles nicht so vom Feinsten. Was sagt uns das? Es sagt uns, dass du zu diesem Volk Gottes gehörst, ist schon mal toll, aber nur Mitläufer zu sein in einem Haufen von Mitläufern bringt dir gar nichts. Du sollst in deinem Leben eine richtig echte eigene Erfahrung machen, so wie David. Der hatte nämlich, da haben wir gestern Abend drüber gesprochen, will ich nicht wiederholen, der hatte diese Erfahrung gemacht, dass Gott ihn weggerufen hat. Niemand hatte mit ihm gerechnet und gesagt, aus deinem Leben will ich was machen. Und hatte ihn erfüllt mit Gottes Geist. Und dann ging die Geschichte so Stück für Stück weiter. So, und was wir brauchen ist, und dann merken wir, dass dieser junge Kerl, der riskiert jetzt Vertrauen. Er erzählt es hier selber. Da war er noch nicht König und da war noch nicht einflussreich, sondern er hatte noch seine Schafe. Aber an der Grenze, ich kenne die Gegend da unten, das Kulturland da bei Bethlehem geht über in die judäische Bergwüste. Und die fiesesten Tiere, hier wird von Bären noch gesehen, von Löwen, die gab es damals. Heute findest du dort, die fiesesten Tiere sind die Hyänen. Und die sind gefürchtet von den Hirten dort, weil die kommen und ein mieses reißen die Schafe und so. Und der David, der Hirtenberuf war immer ein rauer Beruf. Und er hat gesagt, da habe ich Vertrauen gelernt. Ich hatte auch Angst, aber ich habe vertraut, dass der lebendige Gott mir in meinem Job, in ganz bescheidenen Job, hilft. Und wenn Löwen kamen und Bären und wenn sie Schafe geklaut haben, dann bin ich ran und habe sie erschlagen. Der Herr, er sagt da nicht, ich bin toll. Er sagt, der Herr hat mich gerettet, selbst im Kampf mit diesen Bestien. Und der gleiche Herr, der mich dort gerettet hat, man kann ja nichts anderes als die Erfahrungen jetzt nutzen, die man gemacht hat. Er hat Gott vertraut in seinem Alltag als Hirtenjunge und er hat Erfahrungen gemacht, du kannst dich auf den lebendigen Gott verlassen in den lebensgefährlichen Kämpfen, die es gibt. So, und jetzt hat er nichts anderes, als dass er da zu den Leuten geht und zum König Saul, als er sagt, du bist ja zu klein, du kannst nichts, du bist nichts und so. Du kommst doch nicht in Frage. Da kann er nichts anderes sagen, als sagen, du magst recht haben. Aber der Gott, den ich kennengelernt habe, dem ich gehöre mit meinem Leben, der mir bei diesen Bestien geholfen hat, ist der gleiche, der auch diesem Großmaul das Maul stopft. Es geht nämlich gar nicht um meine Kraft. Und da er so entschlossen ist, gibt der König Saul schließlich nach, aber so richtig glauben tut er das auch nicht, deshalb will er jetzt ihm helfen, indem er ihm diese super Rüstung da anzieht, die eigentlich lächerlich ist, lächerlich, der kann sich gar nicht darin bewegen. Dieser Versuch, dass man halbe macht, natürlich glaube ich an Gott, aber sicherheitshalber muss man mal so eine Mordsrüstung anziehen. Der David kapiert, die Rechnung geht überhaupt nicht, da kann ich gar nichts machen, das passt überhaupt nicht. Entweder verlasse ich mich drauf. Und was bleibt jemand Bewaffnung? Lächerlich. Ein Knüppel, eine Schleuder und ein paar flach gewaschene Steine aus dem Bach. Okay, gut, das war das Einzige, was er konnte. Der hatte als Hirtenjunge eine Menge Zeit. Wir haben früher eine Zwille gehabt als Jungs. Die haben wir uns selber gebaut und dann haben wir da so Blechkrampen mitgeschossen durch die Gegend und die Scheiben kaputt geschossen und so. Das konnte man. So. Und der konnte mit so einer Schleuder umgehen. Das war aber alles so lächerlich. Und der Goliath macht seine Witze, als er den Typ da sieht, den Teenager mit seiner albernen Bewaffnung. Der kann doch keiner ernst nehmen. So, und es geht nicht darum, dass es so schöne, glatte Steinchen, gut geschleudert, doch gefährlicher sind, also dicke Monsterschwerter und so. Das ist hier nicht die Rechnung. Die Rechnung ist, wir können nichts, wir haben das, was wir haben und da taucht nichts. Und wenn Gott seine Hand auf unser Leben legt, dann ist keiner zu stark gegen uns. Das heißt, das zweite, erste ist, du wirst Gott nur kennenlernen, wenn du bereit bist, auch sein Volk kennenzulernen. Und Jesus annimmst und er dir seine Sünden vergibt und er dich einfügt. Ihr wisst es ganz genau. Wir sind ja hier zusammen, viele von uns ja nicht freiwillig hier zu Besuch, sondern weil es dicke Probleme in unserem Leben gibt. Und zum ABC der Hilfe gehört, ohne Gemeinschaft läuft nichts. Wer keine Gemeinschaft findet, in der er gestärkt wird. Und deshalb lädt Gott dich nicht ein, an ihn zu glauben und dann gehen wir mal allein durch den Harz spazieren. Kann man auch allein durch den Harz spazieren gehen. Aber es geht um ein Leben in der Gemeinschaft des Volkes Gottes. Er stellt dir die anderen an die Seite, die dich unterhaken, wenn du mutlos wirst, die dich aufhelfen, wenn du hingefallen bist. Und ihr sagt, kennen wir alles, wir gehen weiter, wir haben einen Sieger als Chef, der bringt uns zum Ziel. Du brauchst das Volk Gottes. Aber kein Missverständnis, du sollst nicht Mitläufer in der Kirche werden, da haben wir ein paar hunderttausend und Millionen sowieso zu viel. die zwar bewundernswerterweise ihre Kirchensteuer bei der Kirche abliefern, aber nichts davon haben, weil sie noch nicht mal einen Blick in die Bibel werfen, nicht beten können, Jesus nicht kennen und sich auch weiter dafür nicht interessieren. Diese Sorte von Christentum hilft niemandem. Die brauchen wir nicht. Die geht auch im Bach runter, das ist auch nicht schade drum. Was wir brauchen, ist, dass du selber immer wieder Jesus vertraust, in der Mitte des Volkes Gottes, unterstützt, ermutigt von den anderen, aber immer wieder in deiner Situation sagst, Jesus, ich glaube dir, dein Wort, und ich will erfahren, dass du dein Wort erfüllst. So, das sind die ersten Sachen, die da sind. Und dann musst du noch etwas lernen daraus. Du darfst vor dem Spott nicht einknicken. Der David geht los und das, was ihm dann passiert, ist Hohn und Spott von diesem Großmaul. Der macht sich lächerlich über diese Figur, die er meint, gegen ihn kämpfen zu können. Wisst ihr, die schärfste Waffe in unserer Zeit heute, um einen Menschen fertig zu machen und zu Fall zu bringen, ist, ihn lächerlich zu machen. Das ist die schärfste Waffe. Das erlebe ich als Christ. Leute, die meinen, sie wüssten ganz genau, dass die Christen die letzten Doofköpfe wären, die noch glauben, dass es Gott gibt. Und dann, Honecker und Co. haben dann früher mit ihren Leuten immer gesagt, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Die Ernte, die sie eingebracht haben, konntest du dann besichtigen am Ende. War Schrott. Der Spott, den die Leute ausgießen. Spott, das solltet ihr wissen. So viel Psychologie sollte man lernen. Wenn jemand spottet und einen anderen, einen Gesprächspartner, lächerlich macht, ist das nie ein Zeichen von Stärke, sondern ist immer ein Zeichen von Schwäche. Wenn er stark wäre, könnte er sich sachlich auseinandersetzen. Weil er aber keine sachlichen Gründe hat, muss er den anderen lächerlich machen, um zu erreichen, dass der vielleicht einknickt. Weil wir sind da sehr versuchlich. Eitel wie wir sind, wollen wir alle den Daumen oben haben. Wir wollen geliebt werden. Alle sollen sagen, wir wären toll und was wir da tun, ist richtig. Und wenn die Leute uns widersprechen und wenn sie über uns lachen, dann knicken wir ein. Das ist immer schon so gewesen. Einer der treuesten Mitarbeiter von Jesus hieß Simon Petrus. Der hat gesagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde. Dann hat ein Mädchen gegrinst und er ist eingeknickt. So viel zu den Großmäulern. Die Bibel ist ehrlich genug, um von vorne bis hinten Geschichten zu erzählen von allen Großmäulern, die im Ernstfall nicht halten konnten, was sie angekündigt haben. Aber das sagt er auch hier. Wenn du losgehst mit Jesus und zum Volk Gottes gehörst, dann sei gefasst, es werden jede Menge Leute kommen, auch in Deutschland heute. Die werden dich lächerlich machen wollen, die werden dich verspotten. Und da musst du schon wissen, ob du das aushalten willst. Nicht? Wer nur auf den Beifall der anderen gespannt ist und nur Jesus folgen kann, wenn die anderen sagen, das war toll, ich bewundere dich. Schön, wir brauchen das alle. Wir genießen das auch mal, wenn wir in einem Ambiente sind, einem Zusammenhang wie hier, wo du wirklich weißt, die Leute freuen sich, wenn du mit Jesus gehst. Du wirst alle Unterstützung haben. Aber macht euch nichts vor, das ist nicht der Normalfall in dieser Welt. Wenn du hier weggehst, hast du eine andere Umgebung, dann wirst du erleben, wie sie dir in die Knie schießen. Und das wirksamste Mittel ist, sie versuchen dich lächerlich zu machen. Deshalb läuft Comedy so gut. Richtig Leute durch den Kakao zu ziehen und lächerlich machen, dass alle sich schütteln vor Lachen über die Doofköpfe, die sowas machen oder glauben. Das hält keiner aus. Aber da sagt Jesus, wundert euch nicht, sie haben mich gehasst, sie werden euch hassen, sie haben mich, es wird euch nicht anders gehen als mir. Hat Jesus vorausgesagt. Also das gehört dazu. Stell dich darauf ein, deshalb dieser Realismus, Keiner geht alleine, wir gehen in der Gemeinschaft mit anderen. So bleiben wir dicht dran bei dem, der Sieger ist in unserem Leben, bei Jesus. Wir erfahren den lebendigen Gott und er bringt uns durch, aber er schützt uns auch in der Gemeinschaft mit anderen. So, jetzt muss ich zum Schluss noch eins sagen, damit die ganze Geschichte euch nicht in den falschen Hals kommt. Wir kämpfen jetzt unter der Regie von Jesus nie mehr gegen Menschen. Das war im Alten Testament eine andere Situation. Da war das Volk Gottes eine Nation und die Philister waren die Gegner und Gott hielt Gericht und er hat tatsächlich diese Kriege gewollt. Und das ist schon schrecklich, wie der David dann den Säbel zieht und dem Goliath den Kopf abmacht. Wird noch berichtet, dass er den anschließend bis nach Jerusalem schleppt als Trophäe. Da sagen die, wir sind ja so menschlich, heute sagen die, wie kann man solche Geschichten in der Bibel lesen? Ich weiß immer nicht, diese Kritik verstehe ich überhaupt nicht. Noch nie hat es ein so brutales Jahrhundert gegeben wie das 20. Jahrhundert. Noch nie wurde so schrecklich gefoltert und millionenfach gemordet wie im 20. Jahrhundert. Ob diese Generation berechtigt ist, das Maul so groß auszumachen und sagen, wie kann man dem Alten Testament diese schrecklichen und die Kreuzfahrer und so. Alle Toten in Religionskriegen der Geschichte zusammengenommen sind nur ein Bruchteil der Millionen, die Hitler, Stalin und Pol Pot ermordet haben. Atheistische Mörder des 20. Jahrhunderts. So viel zu diesem Thema. Also, nur nachdem das Volk Gottes Israel durch Jesus ausgeweitet wurde und er sein Volk aus allen Völkern sammelt, gibt es nie mehr einen Krieg, den im Namen Gottes Menschen gegen andere Menschen führen können. Nie mehr sich auf Gott berufen. Morgen Abend muss ich da noch was Besonderes zu sagen, aber heute Abend will ich schon so sagen. Deshalb, der Goliath sind nie andere Menschen. Der Goliath, das ist die Macht, die uns zerstören will, die Macht der Sünde, des Bösen und die Macht Satans, die ja Realität ist. Da beißt die Maus keinen Faden ab und Jesus ist da völlig klar, dass hinter dem Bösen, das wir tun, der Böse steht als eine zerstörerische Macht des Feindes, des Lebens und Gottes. Und deshalb ist der Goliath, der zum Riesen wird und uns bedroht und lächerlich macht, ist deshalb tatsächlich häufig in uns. Er steht auf in Gestalt von Hass, in Gestalt von Lüge, von Verzweiflung und macht uns fertig und zwingt uns in die Knie und schüchtert uns ein. Er kann ganz viele Gestalten annehmen. Wir kämpfen mit Jesus. Nie mehr gegen Menschen. Jesus kämpft, er kämpft um Menschen. Er möchte Menschen gewinnen. Auch die, die ihn hassen, möchte er gewinnen, dass sie umkehren und sagen, du bist der Retter. Paradebeispiel ist der Apostel Paulus. Das war ein glühender Hasser von Jesus und der Christen. Der hat sie ins Gefängnis gebracht und hat das organisiert. Und dann begegnet er dem Auferstanden und er dreht ihn total rum. Und aus diesem Mörder, intellektuellen Hasser macht Jesus seinen größten Boten. Er wird ein Zeuge des gekreuzigten Jesus, der Kraft des Auferstandenen. Und er kämpft, geht durch die Welt und kämpft um die Menschen, um sie zu gewinnen und leidet unter jedem, der die Botschaft ablehnt. Wird ja keiner gezwungen. Du kannst es lächerlich machen, du kannst es zurückweisen. Du wirst nie erleben, dass er dich zwingt. Er lädt dich ein, er bittet, er lädt ein, aber er wird dich nie zwingen. So, das wollte ich nur sagen, damit es nicht in den falschen Hals kommt. In der Geschichte Gottes, des Volkes Israel, geht die Geschichte über Jesus weiter, bis zu dem Punkt, wenn er kommen wird in Herrlichkeit, die Toten auferwecken und das Weltgericht stattfinden wird. So, und jetzt ist Zeit, dass wir einsteigen und sagen, Herr, hier bin ich, wenn Sie das wollen. Ich will in deiner Kraft leben. Herr, groß, oft nicht nur, dass andere Großmäuler gegen uns auftreten, leider sind wir selber oft solche Großmäuler. Und da muss ich sagen, Herr, du sollst mir zu stark werden. Der Goliath in mir, der soll ans Kreuz und begraben werden. All diese Großmäuligkeit, ich will nur noch vertrauen, dass du mein Leben führst und dass die Kraft deines Heiligen Geistes, diese Schöpferkraft, mit der du die Welt geschaffen hast und diese Kraft, diese starke Liebe, dass sie mich Tag für Tag durchträgt. Ich habe nichts zu bieten. Du bist es. Verstehen Sie, warum ich eine Leidenschaft habe, Sie zu bitten, sich an diesen Jesus zu hängen? Gut, und ich freue mich, dass wir jetzt hier auf Dauer sind, dass wir heute Abend ja nichts übers Knie brechen müssen. Natürlich würde ich Sie gerne jetzt auch fragen, sagen, was hindert dich eigentlich, was hindert Sie eigentlich, jetzt Ihr Leben ihm zu öffnen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Vielleicht tun Sie es ja heute auf meinem Zimmer. Vielleicht sprechen Sie mit irgendjemandem von uns heute Abend darüber. Dann beten wir gerne mit Ihnen. Begleiten Sie gerne darin, eine Entscheidung zu treffen und einen neuen Weg zu beginnen mit Jesus. Ich bete noch. Herzliche Einladung, mit mir zu beten. Ach Herr Jesus, jetzt haben wir dein Wort gehört und wir haben eine Sehnsucht, das zu erfahren, dass das unsere Geschichte wird. Ich bitte dich für jeden unter uns, der hier ist, hilf uns zum nächsten Schritt, ehrlich zu werden, zu erfahren, du hast Kraft, du vergibst uns unsere Schuld, und du verbindest uns mit Gott, dem Vater, und du führst uns Schritt für Schritt vorwärts zu deinem Ziel. Danke, dass du uns hörst. Amen.